Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann dürft ihr schon mal Lukas 1 aufschlagen. So, ja, jetzt sind wir im Advent, so, ne? Und dann wollen wir uns auch ein bisschen mit Advent beschäftigen, so, ne? Und ich möchte mich heute um eine andere Geburt als die von Jesus beschäftigen. Und zwar um die, beziehungsweise um die Ankündigung einer Geburt und um eine Schwangerschaft letzten Endes. Und zwar geht's mir heute ein bisschen um Johannes. Es geht also nur indirekt eigentlich um Johannes, weil Johannes an sich ist nicht sehr aktiv in dieser Stelle, sondern er ist erstmal der Gedanke Gottes und dann ist seine Mutter Elisabeth schwanger. Aber wir werden gleich in den Text reingehen. Also heute ist der erste Advent. So, ja. Das bedeutet zum einen, dass wir schon wieder fast ein Jahr rum haben. Und was bitte war das für ein verrücktes Jahr? Wir werden das nicht so schnell vergessen. Und zum anderen bedeutet das, dass wir, und das ist noch viel wichtiger, wieder daran denken können, dass Jesus auf diese Erde gekommen ist. Das ist also diese Zeit, darauf wollen wir uns vorbereiten. Und ich möchte mich heute, wie gesagt, mit Johannes beschäftigen, beziehungsweise mit den Umständen seiner Geburt. Johannes der Täufer, wie er später genannt werden sollte. Es ist eine äußerst interessante Person, dieser Johannes, und das nicht nur aus dem Grund, dass er Heuschrecken aß, sondern er ist einfach eine interessante Person, weil er einen krassen Auftrag Gottes hatte. So, und das tat er dann zwar erst als Erwachsener, aber ich finde, dass seine Geburt und die Ankündigung seiner Geburt ebenso, naja, wie soll ich sagen, nicht unnormal, aber ich würde sagen unüblich, das ist vielleicht das bessere Wort, unüblich ist. Da es Advent ist, macht es wie gesagt Sinn, uns mal zu schauen, was so alles vor Weihnachten passiert ist und unmittelbar vor der Geburt Jesu stattfindenden Ereignisse, die wir im Lukas-Evangelium sehr stark lesen können. Wir sehen, dass Johannes Geburt ebenfalls nicht eine übliche war. Klar ist jedoch, dass jede Geburt ein Event ist, das ist uns klar, und dass jede Geburt auch ein Wunder ist, auch dass ein Kind angekündigt wird, aber dass ein Kind angekündigt wird von einem Engel, das ist eher das Außergewöhnliche. So, das hatte Maria erlebt, das hören wir jedes Jahr, aber eben auch Elisabeth, die Mutter von Johannes, nicht Elisabeth, Zacharias, der Vater von Johannes, der hatte eine Engelsbegegnung. Und bei Jesus denken wir ja schnell daran, bei Johannes, ach ja, stimmt, bei dem war das ja auch so. Und jetzt möchte ich mit euch Lukas 1, die Verse 7 bis 13 mal lesen. Und da steht Folgendes. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hochbetagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihm nach dem Brauch der Priesterschaft es lostraf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn, der stand an der rechten Seite des Räucheraltars, und als Zacharias ihn sah, erschrak er und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Johannes geben. So, erstmal bis hierhin. Also ähnlich wie bei Jesus kommt ein Engel und kündigt die Geburt an. Er erzählt sogar, genauso wie bei Jesus, wie Zacharias ihn nennen soll. Er soll ihn Johannes nennen. Das ist der Name, den er bekommen soll. Er war, Zacharias war ein Priester. Er bekam klare Details über das Leben seines Sohnes. Das sehen wir dann nachher. Er bekommt die Berufung, dass ein besonderer Junge sein wird. Das bekommt er alles mit in diesem Gespräch mit dem Engel. Und wie so oft in der Bibel, wenn Leute eine Engelsbegegnung haben, dann ist die erste Reaktion, ach, das kann ich mir gar nicht vorstellen. So, wobei ich mir jedes Mal frage, okay, wenn ein Engel doch vor dir steht und dir das sagst und dann sagst du, das kannst du dir nicht vorstellen, das ist schon ziemlich interessant, woraufhin Zacharias verstummte. Ja, also er wurde dann stumm bis zur Geburt des Johannes. Deswegen ist das eine interessante Geschichte. Also man hat das Gefühl, dass in der Bibel eine normale Geburt eher was Seltenes ist. Ne? Also, sobald eine Geburt genannt wird, ist es immer irgendwie spektakulär. Eine Geburtsankündigung, die ist ebenfalls immer sehr spektakulär, weil ein Engel in den Raum tritt und immer wieder sagen muss, fürchte dich nicht. Also es muss eine imposante Erscheinung gewesen sein, die vor einem stand. So Maria musste der Engel ebenso sagen, fürchte dich nicht. So, weil das ist natürlich etwas, was eher unüblich ist. Das sehen wir nicht jeden Tag. Und Zacharias und seine Frau, und das ist das nächste Wunder, waren anscheinend auch nicht die Jüngsten, weil Zacharias geht in seiner Argumentation später in dem Text, wenn ihr das zu Hause nachlesen wollt, könnt ihr das sehen, geht er darauf ein, meine Frau und ich sind hochbetagt. Haha, das kennen wir ja von Abraham im Übrigen auch so, ne? Aber das sind so Parallelen, die erkennen wir immer wieder. Aber der Engel sagt, du wirst einen Sohn bekommen und den sollst du Johannes nennen. Wenn wir uns Johannes anschauen in dieser Adventsgeschichte, also in der Zeit vor Jesus, sehen wir, dass Gott schon da ein Mann berufen hat, der einen Unterschied machen würde. Dass er da schon jemanden berufen hat, der wichtig ist für den Verlauf der Geschichte. Noch vor seiner Geburt war das klar. Seine Eltern wussten es. Seine Eltern wussten, dass dieser Junge eine Berufung hat. Es war für sie nicht einfach nur ein gewöhnlicher Junge oder ein Junge, den sie einfach lieb haben, weil es ihr Kind ist, sondern sie wussten, okay, irgendwie hat Gott mit diesem Kind etwas Wunderbares, etwas Fantastisches vor. Das Interessante ist, mein Vater, der ist Pastor gewesen, nicht mehr, aber jetzt, er war mal Pastor. Und meine Oma, die ich leider nie kennenlernen durfte, die wusste schon sehr lange, bevor er es selber wusste, dass er eines Tages Pastor werden würde. So, warum? Weil Gott es ihr gesagt hatte. Sie hat es aber für sich behalten. Sie hat jetzt nicht ihren Sohn da irgendwie bedrängt und gesagt, ja, aber Gott hat mir gesagt, du sollst Pastor werden und jetzt mach mal oder so. Nee, gar nicht. Sie hat es einfach für sich behalten, in ihrem Herzen bewahrt. So, und eines Tages hat mein Vater dann gesagt, dass er auf die Bibelschule gehen will und sie hat gesagt, sie wusste, dass das passieren wird. So, ne? Das ist total interessant, weil Gott macht sowas anscheinend immer noch, was ich total schön finde zu sehen. Also das ändert sich nicht. Gott beruft Menschen. Das ist uns eigentlich nichts Neues. Aber wir dürfen hier Folgendes feststellen, dass Gott schon manchmal vorher sieht, was er mit einer Person vorhat. Das ist das Interessante, weil es war ja noch vor der Geburt. Es war noch nichts erkennbar an Potenzial. Es war noch nichts erkennbar es war noch nicht mehr erkennbar, dass Elisabeth überhaupt schwanger werden würde. In diesem Moment war einfach nichts da. Und Gott sieht, du wirst ein Kind bekommen und dieses Kind wird das und das machen. Gott sieht und beruft Menschen schon weit vor ihrer Existenz. Das heißt, Gott hatte schon einen Plan für dein Leben und für mein Leben, bevor wir überhaupt da waren. Wo wir nur ein Gedanke Gottes waren. So in dem Psalm steht es ja auch drin, ne, dass das schon vor unserer Geburt oder Mutterleibe an, hast du mich schon geliebt und so. Das sehen wir in dem Psalm ja auch drin. Aber dieses Denken zu haben, okay, Gott hat sich etwas dabei gedacht, dass es uns gibt. Gott hat sich was dabei gedacht, ob wir immer diesem Plan entsprechen, ob wir diesem Plan folgen und so. Das ist dann eine andere Sache. So, ne, da müssen wir uns für entscheiden, zu sagen, okay, ich gehe jetzt aber diesen Weg und ich folge dir nach, Gott. Johannes hat sich anscheinend richtig entschieden, weil wir lesen ja in der Bibel dann über seinen Dienst in der Wüste, wo er angefangen hat zu predigen und so. Das werden wir später noch mal ein bisschen anschauen. Da, wo Menschen nur ein schwaches, auf Hilfe angewiesenes Baby sehen, was vielleicht süß ist, da sieht Gott das Potenzial, die Welt zu verändern. Und das finde ich so krass. Und das sieht er bei Johannes und wir erinnern uns daran, wer dieser Johannes ist und wir verstehen, okay, das wusste Gott schon vorher. Das war sein Plan, das war seine Idee, die er mit Johannes verfolgte. Die Berufung des Johannes erfolgte nicht erst nach seiner Geburt, sondern noch vor seiner Geburt, sogar noch vor seiner Zeugung. Und er hat eine tragende Rolle im Reich Gottes eingenommen. Und seine erste Begegnung mit Jesus im Übrigen, die war auch nicht so normal. Ja, weil er hat auch nicht viel gesehen von Jesus und Jesus hat auch nicht viel gesehen von ihm, denn das fand im Mutterleib statt. Bei der ersten Begegnung hat Johannes Jesus noch nicht einmal gesehen, wie gesagt. Das ist auch so eine Geschichte wieder. Maria, wissen wir, und das werden wir auch öfter hören, hat ebenfalls von einem Engel Besuch bekommen, der die Nachricht weitergibt, dass sie schwanger werden würde. Und so kam es dann, dass sowohl sie schwanger war, als auch Elisabeth schwanger war und die sich dann gegenseitig besuchten. Sie hatten ein Verwandtschaftsverhältnis. Und jetzt lesen wir ab Lukas 1, ab Vers 39 über diese erste Begegnung von Johannes und Jesus, was total interessant ist. Und zwar, Maria aber machte sich auf in diesen Tagen und ging eilends in das Gebirge zu einer Stadt in Juda und kam in das Haus des Zacharias und begrüßte Elisabeth. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gesegnet bist du unter den Frauen und gesegnet ist die Frucht deines Leibes und wie geschieht mir, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt. Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude in meinem Leibe. Ja, selig, die da geglaubt hat, denn es wird vollendet werden, was ihr gesagt ist von dem Herrn. Was eine erste Begegnung, oder? Also schon die Anwesenheit des ungeborenen Jesus, der nur im Mutterleib der Maria war, veranlasste den ungeborenen Johannes vor Freude zu hüpfen. So, ja? Da merken wir, das scheint doch übernatürlich zu sein, was hier passiert. Ja, das ist nichts Alltägliches. Und das Interessante ist, dass nicht nur Johannes sich freute, sondern in diesem Moment Elisabeth mit dem Geist Gottes erfüllt wurde und Erkenntnis bekam, wer dieses Kind in Maria ist. Eine Erkenntnis bekam, du bist die Mutter meines Herrn. Ja, so, das ist so eine Erkenntnis darüber zu sehen, okay, wer dieses Kind eigentlich in Maria ist, diesen Blick zu bekommen. Der Heilige Geist wird also in dieser Situation wieder aktiv und macht das, was er schon die ganze Geschichte über gemacht hat und was er auch heutzutage macht. Er offenbart, wer Jesus Christus ist. Er macht ihn erkennbar für uns. So, das ist das. Wir haben uns nur bekehrt, weil der Heilige Geist uns dazu gebracht hat, Jesus zu erkennen. So, und das ist das, was wir, deswegen beten wir auch für Menschen, dass Gott, dass der Heilige Geist in ihnen so wirkt, dass sie Gott erkennen, dass sie Jesus erkennen. Und genau in diesem Moment passiert, dass Elisabeth wird mit Heiligen Geist erfüllt und erkennt dann, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Der noch nicht mal da war. Was muss das für eine Erkenntnis gewesen sein, dass der Messias auf dem Weg ist, das, worauf ihr Volk, worauf das ganze Volk ewig gewartet hat? Was muss das für eine Erkenntnis gewesen sein, dass man merkt, okay, diese Maria, die ich vielleicht schon lange kenne, die ich schon so oft zum Teetrinken getroffen habe oder was auch immer, die wird den Messias austragen. Was muss das für ein Moment gewesen sein für Elisabeth? Das war so verankert in der Geschichte, dieses Warten auf den Messias, dass er kommen würde. Und wir wissen, dass viele Juden noch heute auf diesen Messias warten. Immer noch in dieser Erwartung, dass er vielleicht eines Tages kommen wird. Dabei war er schon längst da. Und hier erkennt das eine Frau, weil ihr Sohn vor Freude in ihr hüpfte. Wenn wir an Advent denken, dann sollten wir diese Vorfreude wirklich im Blick haben. Diese Freude, Jesus kommt. Jesus ist gekommen. Wir denken ja zurück in dieser Zeit. Ja, es ist schon längst passiert. Aber dieses dankbare Herz darin zu haben, Jesus ist gekommen. Er ist wirklich gekommen auf diese Welt, damit wir frei werden können. Er ist Mensch geworden. Er ist im Stall geboren, mitten im Dreck. Nur dafür, dass wir frei werden. Wir wissen zwar, dass das Christkind nicht alle Jahre wiederkommt, wie es in einem Kinderlied heißt, sondern er ist einmal gekommen, ist erwachsen geworden, hat seinen Auftrag erfüllt und nun, ja, jetzt sind wir wieder in Erwartung, dass er kommen wird. Denn er hat gesagt, er kommt wieder. Advent erinnert uns daran, dass Jesus retten will. Und das sehen wir in unserem abschließenden Punkt. Johannes, dessen Geschichte mit der von Jesus stark verbunden ist, predigt später in der Wüste über den Messias und erkennt ihn schließlich in Jesus. Ja, er erkennt ihn, dass er kommt. Er hatte dann auch die Ehre, ihn zu taufen. Ja, und erlebt wie alle anderen, dass diese Bestätigung aus dem Himmel kommt. Dies ist mein geliebter Sohn. Das erlebt Johannes, diese Geschichten sind so stark verwoben. Advent erinnert uns, dass Jesus unser Retter ist und dass das sein Auftrag ist. Es ist das Ziel Jesu gewesen auf dieser Welt. Johannes sah das, als er im Mutterleib war letzten Endes. Und er sah es, als er in der Wüste predigte. Jesus ist gekommen, um zu retten und hat seiner Gemeinde diesen Auftrag mitgegeben, noch bevor er in den Himmel auffuhr. Und das führt uns immer wieder zu den Gedanken, es ist unsere Existenzberechtigung als Gemeinden, dass Menschen gerettet werden. Das ist unser Auftrag. Das ist das, wofür wir da sind. Dass er nicht nur verkündet wird, sondern auch erlebbar wird für Menschen. Unser Auftrag endet nicht mit unserer Bekehrung, sondern beginnt damit. Wir sind froh und dankbar dafür, dass wir Jesus kennenlernen durften. Aber immer irgendjemanden, der uns das gesagt hat. Und deswegen sind wir hier und versammeln uns und glauben an Jesus, weil jemand zu uns gesprochen hat. Lasst uns diejenigen sein, die zu anderen sprechen. Advent ist die Zeit des Wartens auf Jesus, die Zeit seiner Ankündigung bis zu seiner Geburt. Wir haben jetzt aber auch Advent und das die nächsten, nicht nur die nächsten 25 Tage, sondern die nächsten 365 Tage und dann wieder die nächsten 365 Tage. Warum? Weil Jesus uns versprochen hat, dass er wiederkommen wird. Weil er gesagt hat, er wird eines Tages zurückkommen. Und wenn er also wiederkommt, dann bedeutet das, dass er die mitnehmen will, die an ihn glauben. Und ich möchte jetzt vorwegnehmen, ich möchte jetzt nicht in die Offenbarung reingehen und das jetzt irgendwie in 5 Minuten abfrühstücken, das werde ich nicht machen. Aber was ich möchte, ist zu folgendem Punkt hinzuführen. Wir leben in der Erwartung, dass Jesus wiederkommen wird. Und da geht's nur darum, dass so viele Menschen wie möglich ihn erkennen. Dass sie ihn sehen, dass sie anfangen, ihn zu lieben, dass sie gerettet werden. Unseren Auftrag zu leben. In welcher Zeit sind die Menschen am offensten für das Evangelium? Das ist zu Weihnachten. Zu Weihnachten sind sie mega offen dafür, über Jesus zu hören. Wir haben jetzt offene Türen. Lasst uns diese offenen Türen erkennen und da durchgehen und Jesus reinbringen. Wenn er also wiederkommt, dann bedeutet das, dass wir jetzt unseren Auftrag leben dürfen. Lass uns schauen, wo offene Türen sind. Auch während Corona ist dies möglich. Wo sind Menschen, die Fragen haben und Antworten brauchen? Wo sind die Wunder versteckt, die wir entdecken dürfen? Wo ist das alles? Lasst uns vorwärts gehen und schauen, wo Menschen in unserem Umfeld sind, die Jesus kennenlernen müssen. Und daran erinnert uns letzten Endes auch Advent. Weil Jesus in dieser Zeit, weil Gott Mensch wurde in dieser Zeit, um zu retten. Und er verspricht uns, dass er wiederkommt, womit wir eigentlich tagtäglich in dieser Adventshaltung sind. Ich weiß nicht, ob du dir 365 Kerzen zu Hause aufstellen kannst. Kannst du gerne versuchen, für jeden Tag eine oder 52 mindestens für eine Woche, für jede Woche eine oder so. Aber erinnere dich daran, dass du täglich Advent hast. Heute feiern wir das, weil wir zurückerinnern. Aber wir leben im Jetzt, im Hier und Jetzt. Und wir werden eines Tages sehen, wie Jesus zurückkommt. Ich möchte diese Adventspredigt kurz zusammenfassen. Die wichtigsten Punkte, nämlich Johannes Geburt beinhaltete eine Berufung. Gott hat einen Plan für dich. Was ist dieser Plan? Finde das heraus für dich. Das ist wichtig. Ich weiß, das habe ich schon öfter gesagt, aber ich gebe es dir gerne wieder mit. Der Heilige Geist zeigt Jesus damals im Mutterleib und heute immer noch. Wir sind hier, weil wir es erkannt haben durch den Heiligen Geist, dass er der Sohn Gottes ist. Und der dritte Punkt, Advent ist 365 Tage im Jahr. Es ist nicht nur, sind nicht nur diese vier Wochen, die wir haben vor Weihnachten, sondern das ist tagtäglich das, womit wir zu rechnen haben, dass er wiederkommt. Ich habe mal ein Pullover gesehen, irgendwann mal im Sommer, wo Advent drauf stand. Und ich dachte mir, da musste da echt erstmal überlegen, aber dann kam dieser Klick. Ja, wir sind wieder in der Erwartung, dass er wiederkommen wird. Fand ich ganz cool. Aber das ist was anderes. Das nur mal so als kleine Anekdote. Ich möchte, dass wir zusammen aufstehen und nochmal beten. Ihr dürft gerne aufstehen. Und lass es einfach nochmal beten und vielleicht für dich selber auch, dass du einfach für dich in dieser Zeit jetzt für dich einfach klar machst, okay, was ist das, wie du darauf reagieren willst, auf dieses, dass Jesus gekommen ist, dass er sagt, okay, ich bin da für dich. Was möchtest du Jesus jetzt gerade sagen? Sag das einfach für dich selber, muss es nicht laut machen, aber lass uns einfach eine kurze Zeit haben, wo wir Jesus einfach eine Antwort geben auf sein Angebot letzten Endes. Jesus, wir danken dir dafür, dass du uns berufst, dass du zu uns sprichst, Herr. Herr, und ich möchte beten, Herr, für offene Türen. Nicht nur jetzt in dieser ersten Woche des Advents, sondern durch die ganze Adventszeit hindurch. Ich möchte beten, Herr, dass du uns aufmerksam machst, dass du unsere Ohren öffnest, unser Herz aufhältst für dein Reden, Herr. Ich möchte beten, Jesus, dass wir fokussiert durch diese Zeit gehen, dass wir dich im Blick haben, dass wir den Adventsgedanken im Herzen tragen. Und ich möchte beten, Herr, dass du uns auf vorbereitete Herzen, einfach, ja, dass du uns zu vorbereiteten Herzen bringst. Herr, ich danke dir dafür, dass du uns Möglichkeiten geben wirst, Jesus, wo wir deine Liebe weitergeben dürfen, dass du uns Möglichkeiten geben wirst, wo wir Worte der Ermutigung weitergeben dürfen, wo wir einfach was Gutes prägen dürfen, was Gutes hineinlegen dürfen, was du uns beigebracht hast. Und ich möchte beten, Jesus, Herr, dass du in Hagen etwas in Bewegung setzt, dass du in dieser ganzen Stadt etwas in Bewegung setzt, dass Leute zum Glauben kommen. Durch die Gemeinde hier, durch andere Gemeinden in der Stadt, Jesus, ist ganz egal. Hauptsache, die Menschen werden gerettet, Jesus, und sehen dich. Ich möchte beten, Jesus, dass du uns da immer aufmerksamer machst für dein Reden, dass du uns immer aufmerksamer machst, wenn wir unterwegs sind, wenn wir Menschen begegnen. Herr, ich möchte beten, dass wir deine Stimme klar und deutlich hören dürfen. Danke, Jesus, dass wir aus deinem Wort so viel lernen dürfen. Danke, dass wir so viel davon lernen dürfen, was du tust und was du getan hast, Herr. Herr, wir sind hier einfach und wollen beten, Herr, dass du uns gebrauchst. Dass du uns gebrauchst, Menschen zu retten. Wir wollen deine Worte weitergeben, deine Liebe weitergeben. Danke, Jesus, dass du uns die Kraft dazu gibst. Danke, dass du uns durch deinen Heiligen Geist dazu befähigst, das zu leben. Und wir wollen uns jeden Tag aufs Neue danach ausstrecken, Ja zu dir zu sagen und Ja zu deinem Auftrag zu sagen. Danke, Jesus. Amen. Amen.